Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Diesmal mit der großartigen Tänzerin Sophie Hauenherr.
Einblendungen von Raoul Krauthausen. Er ist kleinwüchsig, trägt eine Brille und nutzt einen Elektrorollstuhl. In roter Schrift, Krauthausen Face to Face. In dem Raum mit Fensterfront.
Liebe Sophie, schön, dass du da bist, hier in Berlin, direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof.
Ich freue mich.
Ich bin vor einigen Monaten auf dich aufmerksam geworden, als ich auf Instagram ein Video gesehen habe. In der Deutschen Welle, glaube ich, gab es einen Beitrag über deine Performance. Was genau du studiert hast, darüber wollte ich jetzt mit dir sprechen. Und zwar, du hast 2018 deine Tanzausbildung an der Palooka Hochschule mit einem Bachelor abgeschlossen. Und das, obwohl es gar nicht so ohne weiteres möglich schien. Was genau war passiert?
An der Palooka Hochschule ist es so, dass man quasi von der 5. bis zur 10. Klasse Tanz und schulische Ausbildung macht in einem. Und nach dem Realschulabschluss in der 10. Klasse hat man dann noch die 3 Jahre Bachelor. Und dann hat man quasi einen Bachelor in Bühnentanz. Und das ist dann noch eine 3-jährige Ausbildung, die wirklich nur auf Tanz fokussiert ist, in der Theorie und in der Praxis. Bei mir war es damals so, dass ich ein halbes Jahr, bevor diese 3 Jahre zu Ende gegangen wären, unermessliche Rückenschmerzen bekommen habe. Das waren wenige Tage, wo die Rückenschmerzen so stark geworden sind, dass ich von einem Arzt zum nächsten gegangen bin und gesagt habe, ich bin Tänzerin, ich weiß, was Schmerzen sind und ich kenne meinen Körper und ich weiß, dass hier gerade etwas gewaltig Schlimmes passiert in mir. Ich habe mich dann letztendlich selber ins Krankenhaus einweisen lassen, in der Hoffnung auf Hilfe. Und leider war es dann so, dass die Ärzte das nicht ernst genommen haben.
Oh, krass.
Sie haben quasi gefragt, ob ich immer so theatralisch sei. Tänzerin mit Rückenschmerzen, das ist doch normal. Und in dem Sinne wurde dann keine Untersuchung gemacht, einer Bildgebung. So lange, bis meine Beine eingeschlafen sind, sag ich immer. Und ich sie nicht mehr bewegen konnte, hüftabwärts. Und das ist mitten in der Nacht passiert, wo man dann zu mir meinte, naja, gehen Sie mal wieder schlafen, der Arzt guckt sich das morgen an. Und als ich am nächsten Tag ins MRT geschoben wurde, haben sie dann einen Abszess gefunden, sodass dann quasi eine Notoperation erfolgt ist. Dieser Abszess wurde entfernt, aber die Schäden, die vorher angerichtet worden waren, zu dem Moment nicht mehr rückgängig zu machen. Und so kam ich zur Diagnose inkomplette Querschnittlähmung.
Also man hört es ja öfter, dass Frauen nicht geglaubt wird in der Medizin, wären zu theatralisch oder so. Aber dann auch noch jemanden, der oder die ihren Körper so gut kennt. Also das ist ja eigentlich der eigentliche Skandal. Ich glaube, das nennt man Medical Gaslighting.
Ich sag mal so, als Arzt trägt man eine hohe Verantwortung. Aber natürlich können dann eben Entscheidungen von Menschen und auch Menschen machen Fehler, dann zu lebenslangen Konsequenzen führen, wie eben in meinem Fall.
Hast du dann nochmal rechtliche Schritte versucht?
Ja, es gab einen langen und ausgiebigen Gerichtsprozess. Und ich hatte auch einen sehr tollen Anwalt, der mich in der Zeit unterstützt hat. Meine Familie, die mich jederzeit unterstützt hat. Und das war so diese Entlastung für mich, dass einmal schwarz auf weiß in diesem Gerichtsbeschluss stand. Es lag eine unterlassene Hilfestellung vor. Und wenn dieses MRT wenige Stunden zuvor gemacht worden wäre, dann wäre ich innerhalb von 6 Wochen genesen gewesen.
Ich fand es total interessant zu sehen, dass du vor deiner Behinderung und jetzt mit Behinderung weiterhin tanzt und wollte eigentlich mich jetzt vor allem mit dir über Tanzen unterhalten.
Unbedingt.
Du hast erzählt, dass du in der Schule bereits sehr viel getanzt hast. Was waren denn für dich so die Auslöser, dass du gesagt hast, Tanz ist genau mein Ding?
Das ging ganz früh los. Also angefangen zu tanzen habe ich, als ich 4 Jahre alt war. Und meine Mama sagt zum Beispiel immer, ich habe ihr 3 Kinder ersetzt, weil ich so viel Energie hatte und ich wollte mich bewegen und ich habe Musik geliebt. Und so kam ich dann zum Tanzen.
Kinderfotos von Sophie.
Dann habe ich ganz schnell gemerkt und auch andere, dass ich noch mehr möchte und dass ich eben nicht nur diesen Hobbyweg gehen kann, sondern dass ich auch den beruflichen Weg einer Tänzerin gehen kann. Und dafür bin ich dann mit 12 Jahren quasi von zu Hause weggezogen, aufs Internat nach Dresden. Ach, krass. Meine Familie wohnt in Leipzig bis heute, was natürlich keine Riesenentfernung ist. Aber trotz dessen war mir mein Traum so viel wert. Das war mein Lebenstraum und das ist er bis heute geblieben.
Wie stellt man sich denn dann so eine klassische TänzerInnenkarriere vor, wenn man dann mit 12 Jahren an so ein Internat geht? Was ist da so der übliche Weg, den die Leute da einschlagen? Sich einer Kompanie anschließen und dann durch die Welt reisen? Oder?
Die zwei klassischen Branchen ist einmal die Festanstellung in der Kompanie, wo man dann eben nach der Ausbildung sich an verschiedenen Theatern bewirbt und dann halt immer Verträge hat für eine Spielzeit. Oder man geht in die Selbstständigkeit, wo ich gesagt habe, das wird nie meins, das ist viel zu viel Organisation und wo ich komplett reingerutscht bin. Und so arbeite ich heute. Das heißt, ich arbeite projektbezogen, je nachdem, wer mich gerade bucht und wo die Anfragen herkommen, bin ich dann an dem einen oder anderen Theater.
Und wie das aussieht, schauen wir uns mal an.
In einer Halle. Sophie ist sehr schlank, hat schulterlanges blondes Haar mit Pony und trägt ein schwarzes Oberteil zu einer schwarzen Leggings. In einem Rollstuhl dreht sie sich und gleitet daraus zu Boden. Auf Gehhilfen gestützt, bewegt sich Sophie anmutig. Sie lässt die Gehhilfen fallen. Weit ausladend schwingt sie die Arme vor ihrer Brust und über den Kopf. Auf den Knien kreist sie mit dem Oberkörper, streckt die Arme energisch nach oben und zu den Seiten. Sophie sitzt im Schneidersitz auf dem liegenden Rollstuhl, dieser rotiert.
Du hast erzählt, dass du freischaffend als Tänzerin arbeitest. Wie genau kommst du denn an deine Engagements? Findet man dich oder bewirbt man sich?
Das ist tatsächlich etwas, was mich total verblüfft hat, weil am Anfang dachte ich, okay, finde ich überhaupt Jobs? Am Anfang habe ich das ja gar nicht so geplant, in diese Selbstständigkeit zu gehen, weil ich dachte, okay, Tänzerin mit Behinderung, wer bin ich und wie passe ich in diese Gesellschaft rein? Tatsächlich war das so, dass bis jetzt immer wieder Menschen auf mich zukommen und mich eben mit mir arbeiten wollen, mich für Projekte wollen und ich sozusagen mich nie irgendwo bewerben muss, weil immer Interesse da ist.
Das ist dann so eine Art Zeitgeist, also dass jetzt immer mehr Bewusstsein für Vielfalt auch auf Bühnen und so stattfindet, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist?
Ich denke, definitiv, wenn das ein paar Jahre vorher passiert wäre, ich wüsste nicht, ob die Gesellschaft da schon so weit gewesen wäre. Umso mehr inklusiver Tanz stattfindet, umso mehr wird es zur Gewohnheit und irgendwann denkt man eben, wenn man an Tanz denkt, auch an eine Person im Rollstuhl, weil es nicht mehr so abwegig ist und das wünsche ich mir.
Ich muss zugeben, dass ich mit Tanz so meine Berührungspunkte noch nicht hatte, muss ich ehrlich sagen. Einmal, weil ich meinen Körper nicht so gut kenne und auch nicht weiß, was gut aussähe. In meinem Umfeld gibt es keine TänzerInnen, wo ich das irgendwie mehr hätte abgucken oder mich hätte inspirieren lassen können. Und das erste und eigentlich auch permanent einzige Mal, wo ich Tanz sehe, ist auf TikTok. Und ich habe den Eindruck, dass die Jugend mehr tanzt. Siehst du das auch so? Also vielleicht auch durch Hip-Hop und Co. begünstigt?
Als erstes würde ich gern auf den einen Satz zurückgehen, den du gesagt hast. Ich weiß ja nicht, was gut aussieht. Und das ist immer so schade, weil das ganz viele Menschen sagen, ich kann nicht tanzen, obwohl sie es können, aber halt Angst haben, wie sie von außen eben bewertet werden.
Das ist so wie, ich kann nicht singen.
Genau. Ja. Und das war auch das Tanzen für mich die ersten Jahre. Es war ein Leistungssport. Es ging darum, immer höher, schneller, weiter, besser. Heutzutage habe ich das Tanzen transformiert in das, was es eigentlich sein sollte, neben eine Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die von niemandem bewertet wird, weil es etwas ist, was von einem selber kommt. Und dadurch ist es ehrlich und authentisch und vollkommen egal, wie das von außen aussieht, weil wir sind alle unterschiedlich. Und Tanz ist eben keine Form, die du auf eine Person reinpressen kannst, sondern Tanzen ist das, was du machst, wenn du dich wohlfühlst und dein Lieblingssong läuft. Und egal, ob das ein Kopfnicken ist oder mit den Händen so ein bisschen sich zu bewegen, das ist alles Tanzen. Das ist eine undefinierte Sprache des Körpers und vor allen Dingen auch des Herzens. Ich hoffe, dass die Menschen heute mehr tanzen und dass Tanzen immer eine Sprache sein wird, für die man eben keine Worte braucht und trotzdem so viele Menschen verbindet. Eben diese Lebensfreude, dieses Genießen. Wir hatten es vorhin schon mal, wo wir das Thema hatten, dass Kinder ja so viel freier sind in ihrem Sein und in ihrem Erscheinen. Und wenn die tanzen, dann macht sich kein Kind Gedanken, wie es aussieht, sondern dann wollen die einfach im Moment sein und Spaß haben. Und genau das sollte man sich auch bis ins weiteste Erwachsenenalter beibehalten.
An der Schule, an der du warst, nehme ich mal an, ging es aber um weit mehr. Es ging ja wahrscheinlich auch um Kulturtechniken, um Tanztechniken, verschiedene Genres.
Definitiv. Ich muss sagen, ich bin der Institution bis heute sehr dankbar, dass sie ermöglicht hat, dass ich trotzdem meinen Abschluss machen konnte, auch mit Behinderung. Die Ausbildung an sich war knallhart. Es ist ein Leistungssport. Und das, was ich vorhin gesagt habe, man bewirbt sich an Theatern, ist nicht so einfach, wie es klingt.
Da kann man nicht einfach sagen, ich bin aber das Kind.
Ja, das ist eine Stelle und da bewerben sich 300 Menschen drauf. Mhm. Und du versuchst, diejenige welche zu sein, die in der Masse heraussticht und die den Job bekommt, weil ja auch deine Existenz dran hängt. Es ist eben dann nicht nur diese Freude am Sein, sondern es ist ein Beruf. Es ist auch eine Pflicht und eine Aufgabe. Und die ist verbunden mit unglaublich viel Druck. Druck von außen und aber auch Druck von sich selbst. Dieser Gedanke, den ich in meiner Ausbildung damals hatte, war, mein Wert ist nur an mein Aussehen und an meine Leistung geknüpft. Und das ist alles, was zählt. Mhm. Und für diesen Beruf werde ich alles opfern. Und selbst dann bin ich immer noch nicht gut genug. Und ich würde mir von Herzen wünschen, dass nicht nur in der Tanzausbildung, sondern generell im Leistungssport mehr psychische Unterstützung auch stattfindet und vor allen Dingen mehr selbstwertdienliche Handlungen und vielleicht auch Kurse, Gespräche etc.
Ich finde das deswegen so interessant, weil ich habe ja vorhin gesagt, ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Früher oder später kommt ja dann doch die Frage bei TänzerInnen, wenn sie das beruflich machen, dass sie eben bewertet werden nach Aussehen und nicht nur optisch, sondern auch leistungstechnisch. Das ist ja dann doch nicht so einfach gesagt, ja, sei das Kind und tob dich aus.
Das ist unterschiedlich, von welchem Genre wir sprechen. Es gibt zum Beispiel das klassische Ballett, ist extrem veraltet in dem System. Dort ist es wirklich so, du hast einen menschlichen Körper und dieser menschliche Körper wird in eine Form gepresst. Und dort gibt es strenge Richtlinien, wie der Körper zu sein hat und wie man eine Bewegung auszuführen hat. Und dann muss man trotzdem, obwohl es einem alle Kraft kostet, auf der Bühne stehen und lächeln. Und es muss wie das Leichteste aussehen, was man je getan hat, obwohl es das Härteste ist.
Das ist eigene Lüge dann.
Ja, im Prinzip ist das eben eine Fassade. Das Genre, in dem ich heute auch als Tänzerin tätig bin, das ist das Zeitgenössische. Das ist weniger Form gegeben, sondern es ist mehr individuell. In Form des Körpers, in Form auch des Herzens, welche Energie man mitbringt. Und ich glaube, umso ehrlicher und umso authentischer ein Tanz ist von innen heraus, umso schöner ist das anzusehen. Und deswegen liebe ich auch so die Improvisation im Zeitgenössischen, mit der ich eigentlich immer arbeite. Das sind Bewegungen, die entstehen in dem Moment. Die sind nicht geprobt, die sind nicht überlegt, sondern die kommen aus dem Körper. Und man ist wie so ein Instrument, was die Klänge quasi durchgeben lässt.
Es gibt zahlreiche Videos, die man sich im Internet teilweise auch anschauen kann. Unter anderem Theater Pforzheim. Das Projekt Perfekt und Perfekt. Was kannst du dazu erzählen?
Das war mein allererstes Engagement. Ich war ja 5 Monate im Krankenhaus, 5 Monate in der Reha. Und als das vorbei war, bin ich sofort nach Pforzheim ans Theater, weil die quasi ein Stück um mich drumherum gebaut haben. Und in 3 Wochen werde ich wieder am Theater in Pforzheim sein und erneut die Freude haben, dort tanzen zu dürfen.
Dann gab es das Projekt Tanzkompanie in Esslingen.
Genau, da habe ich in der Nähe von Stuttgart gearbeitet. Da haben wir auch mehrere Stücke gemacht, unter anderem Ich bin ich mit Gebärdensprache. Das hat auch sehr viel Freude gemacht. Da durfte ich da das erste Mal in Kontakt kommen.
Und ein Stück, das ich sehr beeindruckend fand, war Balance, wo du auf so einem Holzbrett an Seilen balancierst. Und das schauen wir uns unter anderem mal an.
Auf einer etwa 3x3 Meter großen Holzplatte steht Sophie in der Mitte. Sie wird von einem Sicherungsseil gehalten. Die Platte schwankt. Sophie hat ein Bein nach hinten ausgestreckt und breitet beide Arme aus. Auf der auf- und abbewegenden Platte dreht sich die Tänzerin um sich selbst. Weit neigt sie ihren Oberkörper nach hinten. Nur auf einem Bein dreht sich Sophie mehrmals wie bei einer Pirouette.
Du studierst Psychologie. Das fand ich auch sehr spannend, so diese Kombination aus Geist und Körper oder ja, mentaler Verfassung und Körper. Weil ich glaube, das ist etwas, wo viele Menschen mit Behinderung garantiert auch hadern. Also ich spreche jetzt erstmal nur für mich, aber ich habe definitiv ganz viele dunkle Flecken in meinem Kopf, wo ich nicht so gerne hingucken will, wenn ich vorm Spiegel stehe oder wenn ich an Körperlichkeit denke. Hilft dir dein Studium in Kombination mit der Ausbildung, die du vor deiner Behinderung ja schon hattest, bei der Verarbeitung des Ganzen?
Definitiv erweitert das Studium meinen Horizont. Ich lerne immer wieder Neues über den Menschen und über Begebenheiten, wie man einen Menschen sehen kann. Mhm. Und ich sage immer, jeder Mensch hat so sein Päckchen zu tragen. Das ist ja, sind beides Themen, die uns alle was angehen. Wir besitzen alle einen Körper und wir besitzen alle eine Psyche. Deswegen sollte es auch das Normalste der Welt sein, dass wir alle unterschiedlich sind in beidem. Und das kann man eben durch ein bisschen Offenheit und Kommunikation, kann man das alles auf eine Gesellschaft bringen. Für mich war die Psychologie einfach so wichtig, weil ich gemerkt habe, ich möchte Menschen helfen, die nicht sichtbare Behinderungen haben. So nenne ich es jetzt mal. Und ein Beispiel ist, wenn ich wandern gehe in der Sächsischen Schweiz und ich gehe da mit meinen Krücken hoch, dann kommen Menschen zu mir, die sagen, boah, krass, Wahnsinn, dass du dir das hier so traust. Und ich denke mir so, ich weiß, warum ihr das macht und ich finde es ja auch schön, dass Anerkennung kommt. Aber direkt hinter euch könnte eine Person laufen, die monatelang mit schwerer Depression im Bett lag und heute das allererste Mal geschafft hat, diese Haustür zu öffnen und raus in die Natur zu gehen. Und die wird nicht gelobt. Und das ist für mich so ein unfaires Verhältnis, wo ich sage, wir können uns alle loben, wir können uns alle freundlich angucken. Du weißt nie, welches Päckchen ein Mensch gerade trägt. Und nur weil es nach außen hin sichtbar ist, sollte das eben keine Einladung sein, dieses Päckchen anzusprechen.
Ich gehe jetzt nicht wandern, aber im Alltag hört man dann doch öfter mal den einen oder anderen Satz, ich an deiner Stelle könnte das nicht oder ich bewundere, wie du das alles schaffst. Und ich habe früher immer gedacht, dieser Satz ist eigentlich die Aussage, ich an deiner Stelle hätte mich umgebracht oder so. Mhm. Aber inzwischen bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass wenn jeder von uns ein Päckchen zu tragen hat, die Leute eigentlich viel mehr über sich sagen als über mich. Also dass sie vielleicht auch irgendeine Unzulänglichkeit in ihrem Leben haben, mit der sie hadern, der sie noch niemandem davon erzählt haben. Und das eigentlich meinen, dass sie sich den Mut wünschen, den sie gerade in einem sehen, für sich selbst.
Das stimmt. Da gebe ich dir recht.
Wenn jemand sagt, jeder hat ein Päckchen zu tragen oder ich bewundere, wie du das alles schaffst, dann sind das manchmal so Floskeln, wo ich bei dem Päckchen dann denke, ja, aber es gibt Menschen mit einem offensichtlichen Päckchen mehr. Ne? Also es kann ja sein, dass ich mit Rollstuhl noch eine Depression habe. So wie alle anderen Menschen auch das haben könnten. In diesem Satz, wir alle haben Päckchen zu tragen, so die Gefahr schlummert, dass man reale Päckchen irgendwie auch relativiert.
Ich weiß, was du meinst. Bei mir war es ja selber auch, dass ich lange Depressionen hatte und viele Menschen auch zu mir kommen und sagen, ja, ich habe hier was, aber das ist ja nicht so schlimm wie bei dir.
Genau, so diese Bewertung. Das
heißt und ich sag immer, wenn jeder seine eigene Lebenslinie aufzeichnet, dann hat jeder Punkte, die sind weit oben und jeder Punkte, die sind weit unten. Ja. Und das, was für die Person bis jetzt am schlimmsten war, war auch der Tiefpunkt. Und man kann sich nicht miteinander vergleichen.
Genau.
Und das sollte man auch nicht. Man sollte weder manche Schicksale auf die leichte Schulter nehmen, noch sollte man Menschen, die noch nicht so schlimme Sachen erlebt haben, dafür anders behandeln, sondern jeder kann dann aus seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Messlatte sprechen, die für jeden unterschiedlich ist.
Was mich auf jeden Fall sehr beschäftigt, ist die Frage, es gibt so viele KünstlerInnen und es gibt so viele Psychologinnen oder Menschen, die Psychologie studiert haben ohne Behinderung. Du vereinst ja letztendlich beide Professionen in dir selbst. Und das finde ich so beeindruckend, weil wenn wir sprechen, habe ich zum Beispiel viel weniger Hemmung über diese meine eigenen Unzulänglichkeiten im Körper oder eben der mentalen Gesundheit zu sprechen.
Natürlich ist es, sage ich mal, einfacher, jemanden zu begegnen, der im weitesten Sinne eine ähnliche Erfahrung gemacht hat, weil man dann mehr im Austausch steht. Aber ich glaube, meine Botschaft ist wirklich dieses mehr über sich selbst dankbar sein, nicht versuchen, sich zu vergleichen, sondern sich selber als der wertvolle Mensch zu sehen, der man ist. Und es ist, wir alle sind unvollständig, wir alle sind unperfekt, wir haben Fehler, wir haben Makel und genau das macht uns authentisch. Und ich glaube, dieses gesellschaftliche Bild ist eben immer dieses sei so wie, du brauchst noch das, um schön zu sein, intelligent zu sein. Und das ist es nicht. Genau so, wie wir auf die Welt kommen, genau mit den Erfahrungen, die wir machen, mit den Menschen, die uns begegnen, sind wir in jedem Moment vollständig. Auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, sind wir immer perfekt, unperfekt, weil das bedeutet es, Mensch zu sein. Und man sollte nicht nach mehr streben, sondern man sollte danach streben, auf sich selbst stolz zu sein. Und das geht heute so oft verloren und das ist so schade, weil man muss nichts leisten, man muss niemand anderes sein, außer man selbst, um stolz auf sich sein zu dürfen und sich das jeden Tag in den Spiegel zu sagen.
Mein Cousin war Leistungssportler. Und er hat mir irgendwann mal erzählt, dass ihn diese ganze Zeit, die er auf Sportplätzen verbracht hat, auch seine Jugend geraubt hat auf eine Art. Also er hat nie gespielt, er war immer irgendwie auf dem Sportplatz. Wenn er sieht, was andere in dem Alter erlebt und gelebt haben, hat er manchmal das Gefühl, fragt er sich, ob er das überhaupt noch aufholen kann. Hast du auch so ein Gefühl? Ich meine, Internat klingt für mich fast schon wie so ein wie so eine Anstalt, wo man dann, sagen wir mal, gedrillt wird.
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe einfach schon 3 Leben gelebt, aber nicht, dass ich jetzt denke, das kann ich nicht mehr aufholen, sondern ich habe doch noch alle Zeit der Welt. Und es gibt kein Alter, was vorschreibt, bis dahin musst du das erlebt sein. Ich kann auch jetzt noch mal eine jugendliche Phase durchmachen oder eine kindliche Phase. Mein Papa ist da auch ein super großes Beispiel. Der wird 80 dieses Jahr und der lebt und genießt und entdeckt jeden Tag das Leben neu und auf wunderschöne Weise. Und es ist genau das, was ich eben auch in mir trage. Alles, was bis jetzt passiert ist, kann ich nicht ändern. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht anders machen, weil ich mir nie einen Vorwurf machen kann, dass ich nicht alles für meinen Traum gegeben habe.
Ein Stück, das relativ aktuell ist, ist das Stück Auf der Suche nach dem verlorenen Schnee von The Cuts Company, wo ihr viel mit Kindern arbeitet und tanzt. Magst du darüber was erzählen?
Kinder sind halt einfach das Schönste, weil sie das dankbarste Publikum sind und weil sie eben überall diese kleinen Wunder sehen, die im Erwachsenenalter so schnell verloren gehen. Und da geht es quasi um eine Darstellung der Klimakrise für Kinder, in dem eben der Schneehase ein viel zu dickes Fell hat und auf die Suche geht nach dem Schnee. Und es ist mit Gesang, mit Text und mit Tanz und das macht total viel Spaß, das performen zu dürfen.
Ein Ausschnitt aus dem inklusiven Tanzstück Die Suche nach dem verlorenen Schnee. Sophie spielt eine Singdrossel und bewegt sich mit ihren Gehhilfen, als würde sie fliegen. Sie stützt sich abwechselnd von einer Gehhilfe auf die andere, dabei führt sie den anderen Arm weit durch die Luft. Eine Schauspielerin als Eidechse und eine weitere als Schneehase schauen ihr zu. Die Darstellerin des Hasen hat das Down-Syndrom. Auf einer großen Leinwand im Hintergrund zieht eine Landschaft vorbei. Sophie als Drossel bewegt sich weiter wie fliegend über die Bühne. Die Eidechse huscht hinter dem Schneehasen mit dickem weißen Fell vorbei. Sophie hat ihr blondes Haar zu einem Knoten gesteckt. Sie trägt ein weites braunes Oberteil mit Kapuze und angedeuteten Flügeln zu einer helleren Leggings. Vor der Landschaft breitet sie ihre Arme wie Flügel aus und hebt und senkt sie. Sophie sinkt auf die Knie. Auf allen Vieren krabbelt sie zur Eidechse und zum Hasen.
Ich habe nichts gefunden. Weit und breit keine Spur vom Schnee.
Die Eidechse?
Wo kann der Schnee bloß sein?
Ich habe keine Ahnung.
Der Hase.
Nun gut, Hase. Dann müssen wir weiter suchen.
Vielen Dank. Wiedersehen.
Erwartet! Stopp, stopp, stopp!
Die Drossel richtet sich auf.
Ich komme mit euch. Jetzt will ich auch wissen, wo der Schnee geblieben ist.
Die drei gehen Schritt für Schritt vorwärts.
Drei kleine Tiere gehen unter der Sonne. Für die Echse ist es eine Wunde. Doch dem Schneehasen ist es furchtbar heiß. Denn sein Winterfell ist dick, flauschig und weiß. Auch die Drossel wundert sehr.
Sie zeigen umher.
Sie werden eigentlich schon längst am Mittelmeer.
Und drehen sich. Als wären sie in einen starken Wind geraten, schwanken alle drei mit der Drossel in der Mitte. Bei Raoul und Sophie, sie trägt ein lila Jackett, ein helles Oberteil und eine schwarze Hose.
Tänzerinnen kenne ich von vielen Profis, sagen, dass sie irgendwann im Laufe ihres Lebens den Punkt erreichen werden, wo sie es nicht mehr können. Hast du einen Plan B?
Mein Plan A Doppelstrich ist sozusagen nach der Tanzausbildung als Psychotherapeutin zu arbeiten, weil ich viel von dem, was das Leben mich gelehrt hat und was auch andere Menschen mich gelehrt haben, zurückgeben möchte. Und das ist mein Vorhaben für die kommenden Jahre und Jahrzehnte.
Jeder Gast wird eingeladen und gebeten, ein Mitbringsel mitzubringen. Was ist dein Mitbringsel?
Mein Mitbringsel ist tatsächlich meine Halskette, weil da ist quasi eine Mondsichel und eine kleine Tänzerin zu sehen, weil ich mich da so verbunden fühle, was ich meinte mit, man ist zu jeder Zeit vollständig. Wir sehen den Mond entweder als Sichel oder voll oder zur Hälfte. Aber der Mond ist ja immer im Runden vollständig. Er hat halt nur genauso wie wir die Schattenseiten, die Seiten, die vom Licht beschienen werden, aber er ist immer da, er ist immer in Bewegung und hat nicht einen anderen Wert, nur weil es ein Halbmond ist oder ein Vollmond. Und das ist so ein bisschen so meine Mentalität, die ich quasi auch immer bei mir trage.
Das ist eine schöne Metapher. Da kann man, glaube ich, länger drüber nachdenken. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir. Ganz lieben Dank.
Das war's auch wieder mit dieser Folge Crowdhausen Face to Face. Bis zum nächsten Mal.
Hörfilmfassung. Nikolai Produktion im Auftrag der ABM. Inclomedia 2025.